Wir hören die Brieflesung des ersten Pfingsttages. Es ist zugleich der Text für die Predigt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter, und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zum anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Liebe Gemeinde, das, was Lukas da über Pfingsten berichtet, klingt in unseren Ohren schon recht wundersam. Wir können uns das nur schwer vorstellen. Die Begleiterscheinungen von Sturm und Feuer haben durchaus etwas Beängstigendes. Und das mit den Sprachen löst bei vielen Befremden aus. Worin besteht das Pfingstwunder im Kern? Gottes Geist bringt den heiligen, eigentlich unnahbaren Gott und den Menschen zusammen. Der lebendige Gott kommt und wirkt in Menschen. Wir können Gott zwar nicht erfassen, aber er kann sehr wohl uns erfassen. Und dann geschehen Dinge, die andere, denen Gott fremd ist, nicht mehr verstehen können. Und wir selber vielleicht auch nicht. Denn das kann auch so etwas wie ein Überwältigtwerden bedeuten. Das kann sich erst mal sehr fremd anfühlen. Gott sprengt unser Fassungsvermögen. Und eigentlich kann das kaum anders sein, wenn wir es wirklich mit Gott zu tun haben und nicht nur mit uns selbst. Da kommt eine Kraft, die nicht unsere ist. In Apostelgeschichte 2 hören wir von einem gewaltigen Sturm. Das ist ein Wind, der alles überwältigt mit durchschlagender Gewalt. Da bleibt nichts mehr dasselbe und wo es ist. Da fällt von Gott her eine gewaltige, vielleicht buchstäblich umwerfende Kraft auf die Menschen und bringt sie in Bewegung. Und dann lesen wir von Feuer. Menschen sind plötzlich Feuer und Flamme für Gott. Sie brennen für ihn. Sie sind buchstäblich von ihm begeistert. Und das mehr als Fußballfans von ihrem Verein oder die Besucher eines Rockkonzerts von ihren Stars. Da werden Grenzen überschritten. Zum Beispiel auch die Grenzen der Muttersprache. Gottes Geist schenkt neue Sprachen, Silben, Worte, Sätze, die nicht der Verstand formuliert und die nicht gelernt wurden. Das ist eine durchaus häufige Wirkung des Heiligen Geistes durch das Neue Testament hindurch bis zu uns hin heute. Zumindest ist das eine Hilfe für das Beten und für das Gotteslob. Durch das Gebet leben und pflegen wir ja die Verbindung zu Gott und mit Gott. Und natürlich läuft da ganz viel über unseren Verstand, das ist auch gut so und in Ordnung. Aber in Bezug auf Gott kommt ja unser Verstand doch manchmal oder auch manchmal schnell ans Ende. Weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, dass Sie manchmal gar nicht richtig wissen, wie wir eigentlich jetzt beten sollen. Also, was ist denn da Gott angemessen, was ich ihm sagen kann? Was entspricht ihm denn? Und wie soll ich denn für dieses oder für jenes Anliegen beten? Was ist denn da eigentlich Gottes Wille? Und da unterscheidet Paulus ein Beten mit dem Verstand und ein Beten mit dem Geist. Und beides hat Paulus praktiziert, reichlich. Und zu beidem ermutigt er. Das Gute ist, wo der Verstand nicht mehr weiter weiß, kann der Geist immer noch beten. Mit Worten, die er sich nicht überlegen muss und die sozusagen ungefiltert gleich zu Gott gehen. Im Pfingstgeschehen wurde das freigesetzt. Christen sollen und dürfen alles nutzen, was Gott ihnen gegeben hat. Dazu gehört der gesunde Menschenverstand, aber auch das, was die Grenzen des Verstandes erweitert, alles, was Gottes Geist eben schenkt und was er möglich macht. Und er schenkt Neues. Nicht nur, was die Sprachfähigkeiten angeht. Auch was das Wesen oder den Charakter und die Gaben von Christen angeht. Da werden aus eingeschüchterten Angsthasen plötzlich mutige Bekenner. Aus Fischern können Propheten werden. Aus Handwerkern Wundertäter. Und aus Verfolgern Nachfolger. Gottes Geist bringt den lebendigen Gott in unserem Leben zur Wirkung. Dabei bedeutet Pfingsten eine Krafterfahrung, die wahrnehmbar ist. Es gibt ein stilles Wirken des Heiligen Geistes, das tief im Verborgenen geschieht. Das ist sehr kostbar und sehr, sehr wertvoll. Das brauchen wir. Das haben wir auch unter uns. Aber alles, was mit Pfingsten zu tun hat, ist in der Bibel tatsächlich auch äußerlich wahrnehmbar. Wahrnehmbar sogar für Außenstehende, selbst wenn sie das nicht verstehen können. Die Füllung mit Gottes Geist haben sie zum Beispiel mit einer Alkoholüberfüllung verwechselt. Dieses offensichtliche, wahrnehmbare Wirken des Heiligen Geistes in Kraft ist uns wohl weniger vertraut. Und vielleicht sogar ganz fremd und verschlossen. Und trotzdem ist es kein Luxus. Jesus hat das für seine Jünger vorgesehen. Er hat ihnen sogar befohlen, nicht loszugehen, bis sie das empfangen haben. Wir brauchen auch dieses Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir für Gott wirksam sein wollen. Und deshalb steht durchaus die Frage, wie kommen wir dahin oder wie kommt Gottes Geist so zu uns? Wie kann er so zu uns kommen? Und dazu noch einige Entdeckungen unter der Überschrift, womit das Pfingstwunder begann. Der Pfingstbericht beginnt in unserer Lutherbibel mit dem lapidaren Satz: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Ist zunächst mal nicht sehr aufregend. Im Urtext steht da etwas, was sehr merkwürdig formuliert ist. Man kann es kaum übersetzen. Indem der Pfingsttag erfüllt war, waren alle zugleich auf dasselbe hin. Alle zugleich auf dasselbe hin. Und dieses auf dasselbe hin sein ist ein sehr spezieller Ausdruck. Er bezeichnet eine sehr starke Einheit, die durch die gemeinsame Ausrichtung auf ein Ziel entsteht. Derselbe Ausdruck kann im Neuen Testament stehen, wenn die sexuelle Einheit zwischen Mann und Frau beschrieben wird. Da ist man, sind sie miteinander ganz bei derselben Sache und deshalb eins. Alle waren zugleich auf dasselbe hin versammelt, heißt es in Apostelgeschichte 2 ganz am Anfang. Alle, das war eine Menge von 120 Leuten, lesen wir vorher. Das waren Männer und Frauen. Da waren die Apostel dabei, 11 von Jesus berufen, der eine vom Rest nachberufen. Der, der bei der Nachwahl durchgefallen war, war trotzdem und ebenfalls dabei. Dann waren da die Geschwister von Jesus, die bisher nicht geglaubt hatten. Seine Mutter, die Maria. Bei den Jüngern, da war der Zweifler Thomas. Und da war Johannes, der sofort geglaubt hat. Da waren politisch Rechte und politisch Linke. Da waren Freunde und Gegner der römischen Besatzungsmacht, Kollaborateure und Widerstandskämpfer. Die 120, das waren Ältere, das waren Jüngere. Da waren welche aus Galiläa, sogar ganz viele, aus dieser unterentwickelten, geistlich maroden Nordprovinz. Und natürlich waren da welche aus Jerusalem, dem geistlichen und geistigen Zentrum. Und da waren welche aus dem Gebirge und welche aus dem Flachland, sogar welche, die unter dem Meeresspiegel lebten. Ich will sagen, es war ein wirklich bunter Haufen unterschiedlichster Leute. Und übrigens waren es nicht alle, denen Jesus als Auferstandener begegnet war. Dann hätten es nämlich über 500 sein müssen. Manche kennen vielleicht die berühmte 80-zu-20-Regel, die in vielerlei Beziehungen gilt. Vermutlich galt die damals schon. 80% laufen mit, 20% sind engagiert. 80% genügte es, dass sie Jesus erlebt hatten. Jawohl, der ist auferstanden, der ist lebendig und irgendwo ist er auch und lebt und gut. 20% ging es um mehr. Sie verwendeten alle Energie darauf, miteinander zu beten und waren dabei einmütig, innerlich ganz übereinstimmend und ständig beieinander im Gebet, lesen wir vorher in Apostelgeschichte 1. Und genau dasselbe war auch am Pfingsttag der Fall, hier dann formuliert, sie waren alle zugleich auf dasselbe hin versammelt. Das ist etwas absolut Starkes. So viele Menschen in Einheit beieinander. Nicht, weil sie sich so sympathisch waren oder weil sie alle ineinander verliebt gewesen wären. Es gab dort 120 Gründe für Meinungsverschiedenheiten und zum Streiten. Es gab tatsächlich nur eins, was sie zusammenführte: Jesus und sein Versprechen. Darauf waren sie alle ausgerichtet. Alle zugleich auf dasselbe hin. Das machte sie eins. Und genau dort hat Gott seinen Segen verheißen. Lesen wir schon im Alten Testament, im Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wie gut und attraktiv, wenn Brüder einträchtig in Einheit zusammen sind. Denn dort verheißt der Herr den Segen, Leben bis in Ewigkeit. Eigentlich steht da sogar, dorthin entbietet, befiehlt der Herr den Segen. Ihr Lieben, der ganz persönliche Glaube ist ein großer Schatz und die Voraussetzung für alles Weitere. Aber wenn jeder nur seinen eigenen dünnen, frommen oder auch geistlichen Faden spinnt und es nicht gelingt, diese Fäden zu einem Tau zu verbinden, dann bewegt sich nicht sehr viel. Nicht viel in der Gemeinde, nicht viel in der Stadt und nicht viel vom Himmel her. Dann hechelt sich jeder mit seinem Glauben durch, aber der Wind des Geistes weht eben nicht und erst recht kein Sturm. Das mag Vorteile haben. Laue Lüfte oder Windstille sind durchaus angenehm. Laues Christentum auch. Da bleibt alles wo und wie es ist, berechenbar. Da können wir unsere Statistiken schön schreiben, da können wir auch weiter planen bis in 20, 40 Jahre. Wir wissen alles genau, was kommt. Da ist alles schön individuell angepasst. Ohne Herausforderungen. Ohne Angriffe von außen oder innen. Ist halt nur ein bisschen langweilig, belanglos und wenig begeisternd. Und Gott kommt nicht zum Ziel. Wir sind dann mehr oder weniger fromm mit uns selbst beschäftigt, anstatt dass Gott uns miteinander in Bewegung bringt. Ich staune über diese 120 vor Pfingsten, denen Jesus so wichtig war, dass sie das zusammengebracht hat und sie alles vergessen haben, was sie auseinanderbringt. Ich staune über diese Einheit vor Pfingsten. Ich staune über diese 120, die Jesus das Versprechen abgenommen und geglaubt haben, dass sein Geist in Kraft kommt und dass er sie völlig in seinen Geist hineintauchen wird. Die haben tatsächlich damit gerechnet, dass Gottes Geist so kommt. Und die haben gebetet, bis Gott dieses Wort erfüllt. Ich staune über diesen Glauben vor Pfingsten schon. Ich staune über diese 120, die nicht perfekt waren und das wussten. Sie wussten, dass sie diese Fülle des Heiligen Geistes brauchten und nötig hatten. Und sie wollten sie unbedingt. Sie waren nicht damit zufrieden, dass sie Jesus doch schon erlebt hatten. Sie waren nicht damit zufrieden, dass sie wussten, ja, Jesus lebt und er ist da irgendwo. Ich staune über diese tiefe innere Bedürftigkeit, die sie gemeinsam teilten und äußerten. Und dieser Mangel, den jeder einzelne von ihnen hatte und der jedem bewusst war, dieser Mangel hat sie zusammengeführt und nicht auseinandergebracht. Vielleicht ist es doch eher eine geistliche Selbstzufriedenheit, die trennt. Und eine geistliche Bedürftigkeit, ein geistlicher Hunger, der zusammenführt. Diese 120 vor Pfingsten, in meinen Augen war das schon Gemeinde. Gemeinde vereint im Glauben an Jesus. Vereint im Gebet. Vereint in ihrem Mangel, vereint in ihrer Sehnsucht. Gemeinsam war ihnen die Bereitschaft, Gottes Geist in einer Weise zu empfangen, dass sie hinterher nicht mehr dieselben sind. Ich staune über diese Gemeinde vor Pfingsten, die dann Pfingsten erlebt hat. Eine Art Explosion, wo es nach außen ging. Voller Begeisterung wurde das Feuer weitergereicht. Glaube wurde plötzlich ansteckend. Überfließendes, begeisterndes Leben von Gott her breitete sich aus. Eine Explosion nicht zum Tode, sondern zum Leben. Der himmlische Zündfunke war gefallen. Und er zündete bei Menschen, die stets beieinander waren, einmütig im Gebet, alle zugleich auf dasselbe hin. Wir sind zeitlich betrachtet und geschichtlich betrachtet eine Kirche und Gemeinde nach Pfingsten. Und der Erfahrung nach ist uns diese Pfingsterfahrung, diese wahrnehmbare Erfüllung mit Gottes Geist vertraut und selbstverständlich wie den ersten Christen? Ich persönlich denke, das ist sie nicht. Bleibt die Frage, wie wir das bewerten, und das kann man sehr unterschiedlich bewerten. Man kann sagen, das brauchen wir nicht. Oder auch, das gibt es heute gar nicht mehr. Oder man kann sagen, Jesus wollte das und wir brauchen das, wenn wir für ihn wirksam sein wollen. Und wenn das so wäre, dann könnten wir von diesen 120 vor Pfingsten lernen. Was bringt uns zusammen? Oder was bringt uns auseinander? Welche Rolle spielt das Gebet? Wie sieht es aus mit der Einheit vor Gott? Gottes Wort sagt, wann und wie sein Geist wirkt. Die Antwort darauf müssen wir geben. Pfingsten geschieht und wird geschehen, wenn Gottes Wort und unsere Antwort miteinander in Übereinstimmung kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, Vater, für das Wunder von Pfingsten. Du nimmst Wohnung in schwachen Menschen und erfüllst sie mit deinem Geist, mit deiner Kraft und deinen Gaben. Was sprachlos ist, findet neue Worte. Stumme Lippen sprudeln über in neuem Lobgesang. Was schwach ist, erhebt sich zu neuer Kraft. Den glimmenden Docht wächst du zu hoher Flamme. In den Stillstand bringt dein Wind Bewegung. Aus Lauheit und Trägheit wächst Begeisterung, die nicht zu bremsen ist. Ängstliche treten mutig auf. Ohnmächtige tun Wunder. Einzelgänger finden zusammen, suchen Einheit und werden eins. Bitte lass dieses Wunder von Pfingsten auch unter uns geschehen. Zeige, was du tun kannst und willst und was wir zu tun haben. Bitte decke auf, wo wir deinen Geist auslöschen, dämpfen und betrüben und wo Unglaube uns hindert, ihn zu empfangen. Zeige neu die Wege, auf denen du wirkst und wirken willst. Lass uns erkennen, was dir schon gegeben hast und was uns noch fehlt. Bitte erbarme dich über alle Geistlosigkeit, auch in frommem Gewand. Zeige, was Einheit und Gebet hindert, und erwecke du neu kraftvolles Gebet in Einheit und Hingabe, die vom Himmel beantwortet werden. Lass uns als Einzelne wie als Gemeinde Tempel des Heiligen Geistes sein und werden, wo du geehrt wirst und frei wirkst und dein guter Wille geschieht. Amen.